Ja, Komponisten zwischen Kunst- und Klangklempnerei. Wie soll man da unterscheiden? Wie soll man da werten? Live im Taktlos-Studio Jörn Arnecke, Georg Haidu und Manfred Trojan, die sehr unterschiedliches komponieren, aber eines gemeinsam haben. Sie leben nicht nur von den Klängen, die sie schaffen, sondern auch ein bisschen zumindest vom Unterrichten. Manfred Trojan ist Kompositionsprofessor in Düsseldorf, Jörn Arnecke und Georg Haidu lehren an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Hätte ich eine böse Zunge, dann fragte ich, vielleicht tut er das guten Gewissens, denn der Markt für Komponisten ist, wie wir gehört haben, doch relativ begrenzt. Die Konkurrenz ist scharf. Opernhäuser, Orchester und damit eben die Auftraggeber schmelzen weg, werden weggespart. Wie kann man es da verantworten? Junge Menschen sehr aufwendig in eine äußerst unsichere berufliche Zukunft zu schicken, frage ich und gucke in die Runde. Manfred Trojan.
Es gibt eine interessante Entwicklung. Wir sind da wahrscheinlich wirklich sehr naiv im Umgang mit diesen Dingen. Aber glücklicherweise wird uns staatlicherseits jetzt geholfen. Also in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass nun gefragt wird, ob der Studiengang Komposition nicht am Arbeitsmarkt ausgerichtet werden kann. Das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung. Ich habe gesagt, ich habe ein ganz einfaches Rezept. Ich schließe den Studiengang und ihr bezahlt mich weiter. Das ist eine Ausrichtung am Arbeitsmarkt. Das gab natürlich irgendwo ein bisschen heftige Auseinandersetzungen mit dem Ministerium. Aber ich denke, dass das Problem nicht erkannt ist. Das Problem beim Kompositionsunterricht ist eigentlich das, dass wenn man junge, motivierte Leute hat, man denen sagen muss, ihr begebt euch hier in einen freien Fall. Und wenn ihr, was in dieser Gesellschaft letzten Endes nicht sehr typisch ist, tatsächlich diesen freien Fall eingehen wollt, geht ihn ein. Macht es möglichst früh. Und wenn er mit 23 merkt, das fußt nicht, dann macht er was anderes. Es gibt so viele schöne Berufe. Das sage ich euch auch dann.
Ja, Kaidu.
Also, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die in Deutschland relativ spät begonnen hat, die in Amerika aber eigentlich schon länger zugange war, nämlich dass die Menschen während ihres Lebens dort circa dreimal ihren Beruf wechseln. Es ist nicht untypisch. Und diese Entwicklung stellen wir jetzt hier auch in Deutschland fest. Das heißt, es ist durchaus sehr wahrscheinlich, dass jemand, der als Komponist anfängt, möglicherweise irgendwann mal vielleicht als Börsenmakler aufhört. Und ich finde das gar nicht schlecht. Es steht ja nirgendwo, dass man das sein ganzes Leben lang durchhalten muss. Und ich bin auch der Meinung, es ist auch kein Fehler, Leute gut auszubilden im Bereich der Komposition, weil ein gut trainierter Musiker zu sein, kann wirklich beste Voraussetzungen für das Weiterleben schaffen. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel der Architekt Liebeskind, der auch aus der Musik kommt. Und man, also ich ist nur ein Beispiel, aber man kann hunderte von Biografien lesen, wo man sieht, die Leute kommen aus der Musik und reüssieren dann in anderen Feldern. Also etwas am Arbeitsmarkt, so einen Beruf am Arbeitsmarkt auszurichten, ist wirklich ein Automatismus, den ich für völlig verfehlt halte.
Jörn Arnecke, demnächst mit drei Handys an der Wall Street.
Also ich als Börsenmakler, das möchte ich nicht. Es wäre interessant zu gucken, was die Börsenmakler tun, wenn sie mal komponieren würden. Aber ich würde gerne noch ergänzen.
Das will ich gar nicht wissen.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass ja Komponieren eine Sache ist, die man an der Hochschule unterrichtet, aber ein ganz anderes und sehr wichtiges Feld aus meiner Sicht ist auch, den theoretischen und auch Gehörbildungsbereich an der Hochschule abzudecken für Instrumentalisten. Es ist ja keineswegs so, dass die Komponisten immer nur Komponisten ausbilden. Aber dort bei den Instrumentalisten, auch bei den Dirigierstudenten, bei den Schulmusikern, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass Musik lebt und dass es lebende Musik und lebende Musiker, Komponisten gibt, das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein ganz neuer Blick auf die Musik, den jemand, der selbst nicht schöpferisch tätig ist, glaube ich, weniger so leisten kann.
Da ist natürlich die verschiedenen Modelle, die an den Hochschulen sind, die greifen da schon sehr ins Unterschiedliche. In Düsseldorf ist es zum Beispiel so, dass ich momentan versuche, die Komposition überhaupt wieder an die Musiktheorie heranzubringen. Weil wir sind in vollkommen unterschiedlichen Abteilungen, wir haben nichts miteinander zu tun. In Hamburg war das nicht, ich habe ja selbst in Hamburg studiert, da war das natürlich immer eine Abteilung. Und es gab, glaube ich, wenige Komponisten, vielleicht, ich weiß nicht einmal, ob Ligeti eine Professur hatte, nur für Komposition.
Doch, Ligeti schon.
In Düsseldorf, ich mache nur Komposition. Ja. Das heißt, ich habe genau diesen Bereich nicht und fällt mir sehr schwer, überhaupt in die anderen Bereiche hineinzukommen.
Also um das kurz zu Klarheit zu schaffen in diesem Zusammenhang. Tatsächlich war es so, dass er auch eine Professur für Komposition und Musiktheorie hatte. Er hatte aber das Privileg, den Bereich Musiktheorie dann abzutreten an einem Assistenten. Aber die Berufsbeschreibung war tatsächlich Komposition/Musiktheorie. Das ist auch eine Spezialität unseres Hauses in Hamburg.
Trotzdem, einen Menschen ausbilden für den freien Fall. Das setzt voraus, dass dieser Mensch, der sich in diesen freien Fall begibt, sehr viel Vertrauen zu seinem Ausbilder, zu seinem Lehrer hat oder entwickelt und dass der Lehrer sehr verantwortungsbewusst mit diesem hochriskanten Sturz umgeht, Manfred Trojan.
Das ist mir jetzt das ist mir unangenehm.
Auf dich aufgesetzt.
Nein, natürlich sage ich das mit dem freien Fall und gehe natürlich auf das hin, dass dieser freie Fall eine völlig eigenständige Entscheidung sein muss. Das heißt, es ist dezidiert nicht so, dass ich mich in der Verantwortung sehe für jemanden, der kommt und sagt, ich will bei dir den freien Fall machen. Wenn der scheitert, ist das nicht mein Problem.
Ich würde das anders sehen als jemand, der ja selbst noch vor relativ kurzer Zeit auch studiert hat. Ich habe das als sehr befreiend empfunden, dass Peter Michael Hamel, bei dem ich zum Schluss studiert habe, eben das so gesehen hat, dass er Verantwortung übernimmt. Und zwar in einer Weise, dass er sich schon kümmert, was kann eigentlich der Student am besten, wohin soll der gehen und auch was wird für den der nächste Schritt sein in seiner persönlichen Entwicklung, sowohl vom Komponieren her, aber auch in einer Form von Förderung. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen, die Komposition unterrichten an den Hochschulen, dass die sich schon als eine Art Mentor fühlen und zwar bis hin in Fragen der Lebensführung. Ich glaube, man will als Student erstmal etwas vorgelebt bekommen. Man will eine Art von Meister. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss man sich abnabeln. Aber dieses erste vorbildhafte Vorleben, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube auch, wer die Verantwortung spürt, wird diese Begeisterung weitergeben und wird letztendlich bessere Studenten hervorbringen.
Ich wollte nur kurz sagen, wie das so häufig ist. Wenn zwei Leute scheinbar unterschiedliche Positionen einnehmen, die Position ist nicht unterschiedlich, gar nicht, sondern man hat nur anders, die Semantik oder der Winkel ist etwas anders. Ich glaube, letztlich widersprechen sich die Positionen gar nicht und ich glaube, Herr Trojan wäre wahrscheinlich auch jetzt betrübt, wenn er jetzt in die Ecke gestellt würde, dass er sich überhaupt nicht verantwortlich fühlt für seine Komposition.
Das wollte ich auch nicht sagen. Natürlich weiß ich auch, dass natürlich der Studierende von sich aus heraus die Entscheidung treffen muss und es sich nicht abnehmen lassen darf. Aber natürlich ist man, wenn man jung ist, in vielen Fragen, die man selbst gar nicht beurteilen, entscheiden kann. Wenn ein 19-Jähriger aus der Schule aus einer kleinen Stadt ankommt, ich kam aus Hameln, ich wusste gar nicht, was ist eigentlich Komponieren in einem größeren Rahmen, da braucht man eine Art von Leitbild und vielleicht auch verschiedene im Studium. Aber da eine Verantwortung beim Lehrer zu spüren und zu erwecken, fände ich eine ganz wichtige Sache.
Ich würde immer sagen, dass ich mich natürlich schon als Leitbild empfinde. Ich lebe den ja den Komponisten vor.
Ja.
Aber was Sie zum Beispiel gesagt haben, bis in Lebensentscheidungen herein, das würde ich mir verbinden. Weil ich würde immer, also natürlich ist es so, dass jeder doch ein bisschen von sich selbst ausgeht. Das heißt, wenn mir damals mit 20, als ich das angefangen habe, allerdings war ich schon relativ reif, weil ich mit 16 schon ein Studium begonnen habe und mit 20 Flöte abgeschlossen habe in Braunschweig zunächst, dann bin ich nach Hamburg gekommen und habe dann Komposition studiert. Da war ich als Musiker zwar noch relativ ahnungslos, was das Komponieren angeht, aber von der menschlichen Entwicklung vielleicht ein bisschen weiter, als wenn man von der Schule kommt. Und ich glaube, ich hätte schwer, also sehr, sehr merkwürdig reagiert, wenn man mir in meine Lebenskonzeption versucht hätte, irgendwie hineinzugehen.
Ich meine auch nicht private Entscheidungen, sondern ich meine, die Entscheidung, Komponist zu werden, ist eine Lebensentscheidung, die tatsächlich nicht nur ein Beruf ist, den ich von 8 bis 16 Uhr ausführe, sondern der mein ganzes Leben bestimmen wird. Und damit ist der Kompositionslehrer aus meiner Sicht auch in einer Weise ein Lebensführer.
Das verführt vielleicht dazu, ihn so zu sehen, dass er als Karrierecoach, als ein Element, das Wege glatt hobelt, funktioniert, frage ich mal ein bisschen schärflich.
Glatt hobelt, aber auch aufraut. Es ist ja keineswegs nur, dass die Ebene vereinfacht werden soll.
Wir müssen mal finden, auf welcher Ebene wir uns überhaupt befinden. Also wenn wir jetzt, was Sie jetzt sagen, kann ich völlig gut verstehen. Natürlich muss man die Wege aufrauen. Aber was gerade, glaube ich, gemeint worden ist, das ist also diese Vermutung, der Kompositionslehrer könne sozusagen Karrieren machen. Soweit wie ich weiß, wie ich das überblicke, gibt es zwei große junge Komponistenkarrieren derzeit. Das ist Widmann und Pintscher. Und
Haneke nicht zu vergessen.
Ja, okay, habe ich jetzt nicht dazu gerechnet, weil ich zu wenig von ihm weiß. Aber der Pintscher kommt von mir, der Widmann kommt vom Riem. Ja. Aber ich denke, dass weder Riem noch ich beanspruchen würden, zu sagen, wir haben die gemacht. Die haben sich selbst gemacht. Und die Karrieren machen sich selbst, so wie Sie sich wahrscheinlich auch Ihre Karriere selbst machen werden. Ich glaube nicht, dass der Kompositionslehrer derjenige ist, der sagen kann, so und jetzt gehst du zu Meier und zeigst Meier dein Stück und dann ist die Karriere da. Das ist so simpel.
Richtig, also das ist etwas, was ich auch unterstützen würde. Bisschen die 80er Jahre gab es sozusagen auch noch so ein bisschen so, geisterte das so rum in den Kompositionsklassen, wie man seine Karriere macht. Und das heißt, die Kompositionslehrer, die sagten einem, ja, dann musst du versuchen, einen Rundfunkredakteur zu finden, der dich dann protegiert und den Dirigenten und du musst da so und so. Und das funktionierte wohl auch ganz gut für 20, 25 Jahre, sagen wir mal, zwischen den 60er und den 80er Jahren. Aber das ist dann eigentlich weggebrochen, einfach auch dadurch, dass der Rundfunk sich jetzt nicht mehr so verantwortlich fühlte für die zeitgenössische Musik und dadurch auch weggebrochen, dass die gesellschaftliche Situation sich geändert hat.
Die korrupten Redakteure sind ausgestorben.
Naja, die Quoten, das Stichwort Quote spielt dann immer eine größere Rolle. Und wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht irgendwie bewerten. Man kann nur feststellen, dass die gesellschaftlichen Umstände sich geändert haben und damit haben sich die Karriereplanung der Komponisten geändert. Und wir können wirklich tatsächlich nicht mehr vorhersehen, wo es lang geht. Also das heißt, auch innerhalb der zeitgenössischen Musik sind sehr unterschiedliche Karrieren möglich. Also meine Karriere verlief alles andere als geradlinig. Nicht? Ich habe angefangen, obwohl ich mich als Jugendlicher auch schon komponiert habe, mit großer Leidenschaft, aber ich habe zunächst Biologie studiert, Molekularbiologie. Und habe dann aber in der Arbeit im Labor einfach gemerkt, dass mein Herz für die Musik schlug. Ich habe dann an der Kölner Musikhochschule ein richtiges Kompositionsstudium gemacht. Bin nach Amerika gegangen, habe dort 5 Jahre studiert. Viele haben gesagt, wieso gehst du jetzt nach Amerika, wo es doch so spannend wird? Jetzt baust du deine Karriere auf und jetzt hast du diesen Preis gewonnen und jetzt kannst du daraus Kapital schlagen. Aber ich habe das persönliche Gefühl gehabt, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch mehr lesen, mehr lernen, mehr sehen, mehr Erfahrung machen.
Jan Arnicke?
Ich würde gerne noch zu Herrn Trojan entgegnen. Ich glaube auch, dass man Karriere nicht machen kann. Ich glaube trotzdem, das Wort Coach hat eine Berechtigung und zwar in zwei Weisen. Der Lehrer soll verhindern, dass der Student oder dann angehende Berufskomponist falsche Entscheidungen nochmal macht, die vielleicht der Lehrer selbst einmal an sich persönlich erlebt hat. Das ist das eine und noch viel wichtiger und das macht die Karriere nämlich aus. Der Schüler soll lernen, gute Stücke zu schreiben.
Lassen Sie uns von der Karriereplanung kurz zur Substanz, zur eigentlichen Substanz zurückkehren, zur Musik. Wir hören aus Manfred Trojans Divertissement für Oboe und Kammerorchester den ersten Satz, Uni Blanc und den 5. Satz, Clairette. Es handelt sich um einen Musica-Viva-Mitschnitt aus dem Jahr 1992, glaube ich. Hans Zender dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die Solo-Oboe spielt Thomas Indermühle.